nochmal vor der Predigt. Vater im Himmel, hab Dank für ein neues Jahr, einen neuen Start. Hab Dank, dass du mit dabei bist. Und hab Dank für dein Wort, auf das wir hören wollen, das wir eintauchen wollen. Begegne du uns, verändere du uns, sprich du zu uns. Sei bei uns in diesem Gottesdienst. Amen. So, ihr habt die Jahreslosung schon gehört. Alles, was du tust, geschehe in Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Ich weiß nicht, ob ihr das Video auch gerade gesehen habt oder was euch so spontan in den Kopf kommt, wenn ihr diesen Satz hört. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es klingt ja erstmal so ein bisschen nach rosa Wolke. So ein bisschen nach Gutmenschentum. Auch ein blödes Wort irgendwie, weil eigentlich wollen wir ja alle guten Menschen sein, aber es klingt so ein bisschen nach Watte verpackt und vielleicht ein bisschen unrealistisch, utopisch. In solchen Situationen, wie wir sie in diesem Video gesehen haben, geht das ja auch ganz toll. Also alles, was ihr tut, geschehe in Liebe am schönen Familientisch, wenn Kuchen gebacken wurde, wenn es nett ist, wenn es idyllisch ist, dann fällt das auch zugegebenermaßen leichter. Aber warum handeln Menschen, warum handeln wir so, wie wir handeln? Was sind unsere Motive? Und wie verhalten wir uns eigentlich genau? Und es kommt immer ein bisschen auf die Situation an. Dort geht es einfacher beim Kaffee trinken. Aber es kommt eben zum Beispiel auf die Umgebung an. In der Familie handle ich anders als auf der Arbeit. Mit den Kollegen gehe ich womöglich anders um als mit Freunden oder mit der Familie. Und auf dem Sportplatz oder im Auto verhalte ich mich vielleicht anders als in der Gemeinde oder im Hauskreis. Kennt ihr diese Menschen, mit denen man Auto fährt und plötzlich lernt man eine völlig andere Person kennen? Das schockt mich immer so ein bisschen. Ich kenne da so welche. Ist immer ein bisschen erstaunlich. Und gegenüber den Menschen, denen ich begegne, in meinen unterschiedlichen Umgebungen, trete ich natürlich auch unterschiedlich auf. Ich habe ja ganz unterschiedliche Interessen denen gegenüber. Mal bin ich höflich oder mal ist Mann höflich oder Frau, mal herzlich, aber auch mal abweisend. Und auch mal desinteressiert. Menschen handeln aus Berechnung. Manchmal aus Zwang, manchmal aus Freundlichkeit heraus, vielleicht auch aus der Überzeugung, dass ein bestimmtes Verhalten jetzt in einer bestimmten Situation auch sinnvoll ist. Nicht immer ist das von Liebe geprägt. Ich kenne das aus meinem ganz eigenen Verhalten, dass mir mein eigenes Verhalten manchmal entgleitet. Wenn ich zum Beispiel auf bestimmte politische Überzeugungen oder gesellschaftliche Meinungen treffe, entdecke ich, vielleicht ist das eine Sache, die sich mit dem zunehmenden fortschreitenden Alter so ergeben hat, dass ich sehr ungeduldig werden kann und sehr unbarmherzig und ganz schnell Leute so in bestimmte Schubladen packe, mir sehr schnell ein Urteil über Leute bilde, Leute, die ich womöglich nicht mal richtig kenne, denen ich nicht mal richtig zugehört habe. Und ich sage mir auch manchmal selber, um mich abzugrenzen von bestimmten Dingen, manches will ich nicht ertragen, muss ich auch nicht ertragen und mancher Person ist das schlicht auch so. Und manchmal denke ich mittlerweile, wenn Leute Stuss sagen, dann muss man ihnen auch mal sagen, dass sie Stuss labern und schon ist ein wunderbares Gespräch im Gange, das nicht unbedingt von Liebe geprägt ist. Insofern ist die Jahreslosung dieses Jahr ja eher ein utopistischer Satz. Keineswegs alltagstauglich für die Realität im Hier und Heute. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Oder? So einen Satz kann Paulus nicht wirklich so meinen, wie er ihn geschrieben hat. Provokant ist er. Auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall viel zu idealistisch und viel zu utopisch. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Was aber, wenn Paulus diesen Satz tatsächlich so gemeint hat, wie er ihn geschrieben hat? Dann ist das auf den ersten Blick auch wenig hilfreich, denn so muss Paulus doch zwangsläufig Frustration und Scheitern produzieren. Wer lebt und handelt denn bitte so, dass man diesem Satz Genüge tut? Und auf den zweiten Blick Kontext ist ja alles, ne? Lernt man. Und diesen Satz, den Paulus dort sagt, uns mitgibt in dieses Jahr, den schreibt Paulus am Ende des Briefes an die Korinther. In Korinth gab es eine Gemeinde. Ähnlich wie der unseren, ähnlich wie jeder Gemeinde. Und in Korinth war die Gemeinde, das war eine sehr bunte Gemeinde. Es gab ganz unterschiedliche Menschen. Es gab Reiche und Arme. Es gab Besitzende und Sklaven. Es gab Menschen, die einen jüdischen Hintergrund hatten und deswegen bestimmte ethische Regeln befolgten, weil sie damit aufgewachsen sind und die so kannten. Und es gab Menschen ohne so einen Hintergrund, die diese Regeln überhaupt nicht kannten und deswegen auch gar nicht für wichtig erachteten. Es gab Leute, die religiös vorgeprägt waren. Es gab überhaupt nicht religiös vorgeprägte Personen. Es gab Verheiratete, es gab Singles. Eine bunte Gemeinde, die ein Spiegel der Gesellschaft war. Und weil diese Gemeinde so bunt war, hat es ordentlich gekracht. Es gab ziemlich unterschiedliche ethische Vorstellungen darüber, wie Christen zu leben hätten und was denn alles erlaubt sei oder nicht. Konkret ging es um sexualethische Fragen, wer darf eigentlich mit wem schlafen, zum Beispiel, wurde sich richtig drüber gestritten. Ehevorstellungen waren sehr kontrovers, es ging um Fragen, wie man mit den vielen anderen Kulten, die es in dieser Stadt auch gab, denn überhaupt umzugehen hätte, was für Arten von Berührungspunkten darf es da geben. Es gab rechtliche Streitigkeiten zwischen Gemeindegliedern, die sogar vor Gericht endeten. Und zu guter Letzt gab es auch noch theologische Fragen, wie man denn mit Geistesgaben umgehen soll, insbesondere im Gottesdienst. Die Folge all dieser unterschiedlichen Ansichten war, dass sich einige Gemeindemitglieder wichtiger genommen haben als andere und sich über andere Gemeindemitglieder eben erhoben. Dass manche, wenn sie zusammenkamen, um zu feiern, um das Abendmahl auch zu nehmen, weil sie wohlhabend waren, prassten, sich sogar betranken, während andere aus der Gemeinde hungerten. Und die Gemeinde insgesamt machte deswegen einen ziemlich zerstrittenen Eindruck. Kurzum, in der Gemeinde gab es jede Menge Spannungen, jede Menge Spannungsfelder. Die einen forderten dieses und jenes, die anderen nahmen Freiheiten für sich in Anspruch, die anderen nicht so sahen. Die einen wollten den Gottesdienst so und die anderen wollten ihn so. Das Problem dabei war anscheinend, obwohl diese Gemeinde so reich gesegnet war an Gaben, an befähigten Leuten, das Problem war anscheinend, dass Leute, die sich an bestimmte Regeln hielten, auch wollten, dass sich auch alle anderen an diese Regeln halten. Dass Leute, die sich bestimmte Freiheiten nahmen, nicht verstanden, warum andere Leute sich diese Freiheiten nicht auch nahmen. Und dass Leute, die den Gottesdienst auf eine bestimmte Weise feierten, ihre Art und Weise als die richtige ansahen und alle anderen als nicht richtig. Und an diese Gemeinde schreibt Paulus nun diesen Brief. Und neben ganz vielen Ratschlägen bezüglich der konkreten Streitfragen gibt er der Gemeinde ein paar Sachen mit auf den Weg. Und die wollen wir uns einmal anschauen. Wer mitlesen möchte, wir steigen ein bisschen ein in den ersten Korintherbrief, im 8. Kapitel, die ersten 3 Verse. Dort schreibt Paulus: Dabei sind wir uns wohl einig, dass wir alle die richtige Einsicht haben. Schon mal schön in einer Gemeinde, wenn alle die richtige Einsicht haben. Aber die Einsicht allein, schreibt Paulus weiter, nicht ich sage das, aber die Einsicht allein macht überheblich. Nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Da meint jemand, etwas richtig erkannt zu haben, aber er hat noch nicht erkannt, worauf es bei diesem Erkennen ankommt. Doch wer Gott liebt, der weiß, ich bin von ihm erkannt und angenommen. Was gibt Paulus der Gemeinde also mit auf den Weg? Als erstes, Liebe baut auf, insbesondere in der Gemeinde. Liebe nimmt den Nächsten in den Blick und fragt sich, was hilft meinen Leuten um mich herum, was erbaut sie, was lässt sie wachsen. Liebe ersetzt dabei nicht Erkenntnis. Auch das ist ja irgendwie ganz wichtig. Wir streiten uns manchmal darum, darf man so. Liebe ersetzt nicht Erkenntnis und Lehre. Aber die Liebe ist es, die den Weg weist, wie Erkenntnis umgesetzt wird. Jemandem also nur einen Bibelvers um die Ohren zu klatschen, um ihm oder ihr mitzuteilen, dass er oder sie sich fehlverhält, ist also nicht hilfreich. Denn wer Gott liebt, der kämpft nicht verbissen um die Wahrheit. Wer Gott liebt, der weiß sich selbst angenommen und akzeptiert andere und sucht deswegen nach dem, was anderen hilft. Wer Gott liebt, gibt der Liebe Gottes Raum. Einer Liebe, die die Kraft hat, Menschen zu verändern und die Menschen annimmt, auch wenn sie eben nicht perfekt sind, oder anders handeln, als ich das vielleicht für richtig halte. Die Einsicht allein macht überheblich, nur die Liebe baut die Gemeinde auf. Da meint jemand, etwas richtig erkannt zu haben, aber er hat noch nicht erkannt, worauf es bei diesem Erkennen ankommt. Doch wer Gott liebt, der weiß, ich bin von ihm erkannt und angenommen. Der erste Schritt ist also immer erstmal zu begreifen, dass man selber angenommen und geliebt ist. Und daraus passiert dann etwas. Thorsten Dietz schreibt dazu, wer im Gefühl sicherer Wahrheitserkenntnis rücksichtslos wird, Schaden bagatellisiert und Menschen verletzt, verfehlt die Liebe. Manchmal kommen Christen so hart daher, gerade auf die eigenen Leute, um richtige Erkenntnis unter die Leute zu bringen und tun das in einer Art und Weise, die gegen sie spricht. Wer im Gefühl sicherer Wahrheitserkenntnis rücksichtslos wird, Schaden bagatellisiert und Menschen verletzt, verfehlt die Liebe. Paulus gibt der Gemeinde noch mehr mit. Er beschreibt den Korinthern den Charakter dieser Liebe, die in der Gemeinde, aber auch dort, wo wir Christen unterwegs sind, in unserem Umfeld herrschen soll. Den Charakter der Liebe beschreibt er mit Worten, die ihr, glaube ich, alle kennt. Ich lese sie uns aber einmal vor aus dem 13. Kapitel im 1. Korintherbrief. Stellt euch vor, ich kann die Sprachen der Menschen sprechen und sogar die Sprachen der Engel. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich wie ein dröhnender Gong oder ein schepperndes Becken. Oder stellt euch vor, ich kann reden wie ein Prophet, kenne alle Geheimnisse und habe jede Erkenntnis. Oder sogar, ich besitze den stärksten Glauben, sodass ich Berge versetzen kann. Wenn ich keine Liebe habe, bin ich nichts. Stellt euch vor, ich verteile meinen gesamten Besitz oder ich bin sogar bereit, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen. Wenn ich keine Liebe habe, nützt mir das nichts. Die Liebe ist geduldig. Gütig ist sie, die Liebe. Die Liebe ereifert sich nicht. Sie prahlt nicht und spielt sich nicht auf. Sie ist nicht unverschämt. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie ist nicht reizbar und trägt das Böse nicht nach. Sie freut sich nicht, wenn ein Unrecht geschieht. Sie freut sich aber, wenn die Wahrheit siegt. Sie erträgt alles. Sie glaubt alles. Sie hofft alles. Sie hält allem stand. Die Liebe hört niemals auf. Prophetische Eingebungen werden aufhören, das Reden in unbekannten Sprachen wird verstummen, die Erkenntnis wird an ihr Ende kommen. Denn was wir erkennen, sind immer nur Bruchstücke. Und was wir als Propheten sagen, sind auch nur Bruchstücke. Wenn aber das Vollkommene kommt, vergehen die Bruchstücke. Als ich ein Kind war, redete ich wie ein Kind, ich urteilte wie ein Kind und dachte wie ein Kind. Als ich ein Mann geworden war, legte ich alles Kindliche ab. Denn jetzt sehen wir nur ein rätselhaftes Spiegelbild, aber dann sehen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke, aber dann werde ich vollständig erkennen, so wie Gott mich schon jetzt vollständig kennt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Diese Verse sind weltberühmt. Häufig zitiert, gerne auch in Hochzeiten. Paulus schreibt diese Verse aber an eine Gemeinde, die sich gezopft hat wie Kesselflicker. Was auffällt, wenn man diese Beschreibung von Paulus liest, ist, dass die Liebe bei ihm wie eine handelnde Person rüberkommt. Nun ist es nicht die Liebe, die selbst handelt. Wie soll die Liebe handeln? Es ist erstmal nur ein Wort. Er beschreibt hier das Wesen, die Art und Weise, wie Gott wirkt. Er beschreibt das Wesen der Liebe, er beschreibt das Wesen Gottes. Er beschreibt, wie Gott mit uns umgeht und wie er in uns wirkt. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Paulus weiß, dass alles Mögliche, was so eine Gemeinde ganz stark machen kann. Die Gemeinde in Korinth hatte vortreffliche Geistesgaben. Da wirkte manches richtig, richtig gut. Manche hatten richtig gute Erkenntnis und wussten, hatten Einblicke in die Bibel und in den Glauben. Das war erstaunlich. Paulus weiß, all das wird weniger, nimmt ab, driftet weg. Was bleibt, sind Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Doch am größten von ihnen ist die Liebe. Die bleibt. Und ganz am Ende des Briefes, quasi um den Sack noch einmal zuzumachen, da schreibt Paulus diesen Satz, der uns dieses Jahr begleiten soll. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Paulus meint tatsächlich alles. Alles in Liebe. Dieser Satz klingt für mich jetzt ein bisschen weniger fordernd als noch zu Beginn. Weniger utopisch, weniger frustrierend und irgendwie möglicher. Diese Liebe, mit der Gott unterwegs ist in der Welt, hat eine unglaubliche Kraft. Sie ist stark und verändernd. Sie ist transformativ, wie man das heute sagt. Sie ist so stark, dass sie dort, wo sie Raum bekommt, Menschen und Gesellschaften verändert. Übrigens, vor 2 Wochen haben wir in das Gesicht dieser Liebe geblickt. Erinnert ihr euch noch, als wir mit Maria und Josef in die Krippe geschaut haben? Warum ich behaupten kann, dass diese Liebe ändernd ist, dass sie transformativ ist? Weil ich in den Evangelien sehen kann, wie Menschen nach der Begegnung mit Jesus völlig andere waren. Die Frau am Brunnen, Zachäus, die Jünger. Weil ich sehen kann, wie aus einem Saulus, sprichwörtlich, ein Paulus wurde. Und weil ich weiß, wie diese Liebe mich verändert hat. Und es ja fortdauernd tut. Und wenn ich mich mit dir unterhalte, ich wahrscheinlich auch Spuren und Geschichten entdecke, wie diese Liebe dich verändert hat. Und es ja fortdauernd tut. Mein Leben mit Jesus ist ja Beziehung, etwas, das sich jeden Tag entwickelt. Deshalb hat mich diese Liebe nicht einmalig verändert und einfach in einen neuen Zustand versetzt, sondern sie ist verändernd, sie arbeitet an mir, sie transformiert uns. Fortwährend, Stück für Stück. Paulus redet von einer Liebe, die sich in mir entfaltet, weil ich geliebt bin. Liebe wird keine Pflicht. Liebe wird eine Antwort. Sie wird zum Ausdruck meiner Beziehung zu Gott. Sie ist das sichtbare Ja Gottes zu uns und unser Ja zu ihm. Liebe wird zum Lebensstil, sogar zum Entscheidenden. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es geht um einen Lebensstil. Es geht nicht um die konkrete Tat. Zum Lebensstil, sogar zum Entscheidenden. Jesus sagt im Johannesevangelium, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Lebensstil-Liebe. Wie wird diese Lebenshaltung nun konkret? Wie können wir davon etwas fassbarer in unseren Alltag vielleicht mit reinnehmen, damit es nicht so eine Wolke bleibt? Es gibt viele Gründe, warum unser Verhalten von diesem Ideal, das wir vielleicht vor Augen haben, abweicht. Vielleicht sogar abweichen muss. Die Situationen sind ja sehr unterschiedlich, in denen wir uns bewegen. Und manchmal scheitern wir vielleicht so ein bisschen daran, dass wir dieses Ideal vor Augen haben und nicht genau wissen, wie kriegen wir das jetzt eigentlich runtergebrochen. Ein Problem könnte daran liegen, dass unser Streben nach Wahrheit und Erkenntnis über dem Streben nach Liebe steht. Es könnte sein, dass wir am Ende lieber Recht haben wollen, als das Gegenüber erst einmal wahr und anzunehmen. Geht mir übrigens auch so. Nicht im Gemeindekontext, aber wenn ich mit jemandem darüber diskutiere, ob bestimmte geschichtlichen Dinge passiert sind oder nicht, dann geht es mir darum, Recht zu haben und dem anderen mitzuteilen, dass er nicht Recht hat. Unser Streben nach Wahrheit und Erkenntnis steht vielleicht manchmal über dem Streben nach Liebe. Es könnte sein, dass ich am Ende lieber Recht haben möchte, als mein Gegenüber erst einmal wahr und anzunehmen. Was ja genau Paulus wiederum anders sieht, wie wir gelesen haben. Und bitte nicht falsch verstehen, ich zitiere jetzt hier den Tobi Feigs, und bitte nicht falsch verstehen, es geht hier um die Rangfolge. Es geht nicht um ein Gegeneinander. Es geht auch nicht darum, nicht mehr zu diskutieren, sondern darum, wie wir diskutieren. Es geht nicht darum, nicht nach Wahrheit zu streben, sondern darum, wie wir dies gegenüber Gott, meinem Nächsten und mir selbst tun. Die Liebe Gottes gibt mir die Anerkennung, loszulassen und nicht immer Recht haben zu müssen. Geliebt zu sein bedeutet, den anderen mit zu lieben. Zitat Ende. Wie wird diese Lebenshaltung, dieser Lebensstil Liebe also nun konkret? Ein bisschen geduldiger werden vielleicht. Und das Streben nach Erkenntnis und Wahrheit nicht über das Streben nach Liebe zu stellen. Ein zweites, Liebe schafft Raum. Ein Lebensstil Liebe sieht den Nächsten nicht nur, sondern gibt den Menschen um mich herum auch Raum und Luft, einen eigenen Glauben zu entwickeln und eigene Erfahrungen zu machen. Es wäre schlecht, wenn ich irgendwelche Erkenntnisse gewonnen hätte und sind sie noch so gut und richtig und wichtig, wenn ich diese Erkenntnis jetzt beginnen würde, anderen überzustülpen und andere Menschen womöglich zu etwas zwinge oder mir jetzt ein Urteil über jene erlaube, die meine Erkenntnis nicht teilen. Dann wird Liebe nämlich plötzlich ganz schnell übergriffig, wenn ich das nicht tue. Ein Lebensstil Liebe gibt den Menschen um mich herum Raum, einen eigenen Glauben zu entwickeln, sich selbst auszuprobieren, eher zu begleiten, denn zu sagen, wie es denn jetzt genau geht. Und ganz wichtig, ein Lebensstil Liebe lädt zum Scheitern ein. Es wäre fatal, wenn wir diese beschriebene Liebe als ein so hohes Ideal hinstellen, dass wir überhaupt nicht erst versuchen, sie irgendwie Realität werden zu lassen. Das ist die große Gefahr. Man sieht, oh, so könnte es sein und es wäre so schön und dann gucke ich selber in meinen Alltag, beobachte mich, wenn ich eine politische Talkshow gucke und stelle fest, ich habe noch ein bisschen Arbeit vor mir. Und es wäre jetzt fatal, wenn ich aus diesem, da habe ich noch ein bisschen Arbeit vor mir, anfange zu sagen, dann versuche ich es erst gar nicht. Es gehört leider zur Realität, dass wir auch in Gemeinde, aber auch darüber hinaus, verletzt werden und andere verletzen. Leider. Einen Versuch, diese Liebe dennoch zu leben, ist es aber unbedingt wert. In einem Interview zur Jahreslosung, das war so ein das ich nur gehört habe, also nicht gelesen. In einem Interview zur Jahreslosung wurde eine ältere Dame gefragt, ob man die Welt lieben solle. Ihre Antwort: Sollen wir die Welt lieben? Ich möchte sagen, wir sollen es üben. Es ist ein Prozess. Und wir werden daran scheitern, aber es ist ein Prozess. Und wir können es üben. Erinnert, und bevor man jetzt sich sagt, oh, ist mir alles zu schwierig, erinnert ihr euch an das Gespräch, an die Begegnung zwischen Jesus und Petrus nach der Auferstehung? Jesus gibt so letzte Worte mit seinen Jüngern auf den Weg und dann nimmt er sich Petrus zur Seite, der ihn ja ein paar Tage vorher 3-mal verraten hatte. Und ich weiß nicht, wie Petrus gezittert hat, als Jesus ihn so zur Seite genommen hat. Was gibt ihm Jesus mit auf den Weg? Ein Auftrag, ein Vorwurf, ein so und so musst du das tun? Nein, er stellt ihm 3-mal eine Frage. Hast du mich lieb? Liebst du mich? Das war die einzige Frage von Jesus und daraus ergab sich alles andere. Dass Petrus kein perfekter Mensch war, das wusste Petrus am allermeisten und wir können es nachlesen. Das hielt Jesus aber nicht davon ab, mit ihm sehr große Dinge zu tun. Das war die einzige Frage von Jesus. Liebst du mich? Alles andere ergab sich daraus. Vergebung ist möglich, zweite Chancen bei Gott sowieso. Wenn wir Liebe leben wollen, geht es nicht um Perfektion. Es ist immer ein Beziehungsgeschehen. Die Liebe arbeitet auch an uns, fortwährend. Sie verändert uns immer weiter. Sie hat uns nicht einmal verändert, sie verändert uns selbst. Und das ist der erste Schritt, das zu erkennen und sich darauf einzulassen. Liebe verändert mich und das ist der allerletzte kleine Punkt zu der Predigt. Ich zitiere noch einmal Toby Fikes. Nur wer geliebt wird, kann andere lieben. Erst aus dieser Erfahrung heraus können wir die paulinische Jahreslosung als verändernde, transformative Chance und nicht als moralische Pflicht verstehen. Wenn wir in der Liebe Gottes bleiben, wird sich unser Herz verändern und somit auch unser Leben und unser Handeln. Erst dann werden wir die Anerkennung erleben, die es zulässt, dass wir nicht ständig denken, dass wir zu kurz kommen und somit die Kraft bekommen, diese Liebe mit anderen zu teilen. Zitat Ende. Wenn du also selbst entdeckst, wie du geliebt bist und was dieses Geliebtwerden für dich tagtäglich bedeutet, dann gelingt es dir vielleicht ein kleines bisschen mehr, alles, was du tust, in Liebe zu tun. Amen. Und ich bin mit diesem Schlusswort sehr gespannt, was das nächste Jahr so auf sich oder in sich hält, mit was es auf uns wartet. Alles, was du tust, geschehe in Liebe.